Wir hören die Lesung für den heutigen 12. Sonntag nach Trinitatis, die Heilung eines Taubstummen, aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Dazu stehen wir auf. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren. Seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Halleluja!
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus predigte das Reich Gottes. Er wollte uns das Reich Gottes bringen. Darum ist es auch eine zentrale Bitte im Vaterunser. Die Jünger fragten ihn, Herr, lehre uns beten. Und Jesus sagte, so sollt ihr beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er wollte mit seinem Reich den Himmel auf die Erde bringen, dass Gottes Name so geheiligt wird, dass Gottes Reich so kommt und dass Gottes Wille so geschieht, hier bei uns wie auf der Erde. Das heißt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir haben das in unserer Kirchengeschichte von der Dimension her, die diese Reich-Gottes-Botschaft bedeutet, etwas reduziert. Wir sind in der Gefahr, zumindest das zu reduzieren, als wäre man dann Christ, wenn man sozusagen zum christlichen Glauben kommt, wenn man christlich glaubt, wenn man sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus und dass er mir vergeben hat am Kreuz von Golgatha und dass mir diese Vergebung in der Taufe zugeeignet wird und ich deshalb erlöst bin und auf das ewige Leben hoffen kann. Das ist eine tiefe Wahrheit und ist Bestandteil des christlichen Glaubens, aber im Reich Gottes zu leben ist mehr. Das Reich Gottes ist keine Theorie. Das Reich Gottes ist kein theoretischer Glaube an etwas, sondern eine Wirklichkeit, in der ich bin, in der ich lebe, die mich umgibt, die etwas mit Gottes Wirken, mit Gottes Kraft, mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Segen zu tun hat. Eine Wirklichkeit, die durch und durch geht, die nicht nur unsere Gedanken prägt und verändert, sondern hineinwirkt in unser ganzes Menschsein, auch in unseren Körper, in unser Leben. Und deshalb gehört zum Heil bei Jesus auch immer Heilung dazu. Gesundheit, umfassendes Heil. Und als er seine Jünger losgeschickt hat, um das Evangelium zu predigen, da sagte er, geht hinaus, sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe, also verkündigt das Evangelium vom Reich und heilt die Kranken. Es war immer beides. Wir haben daraus ein diakonisches Verständnis gemacht, dass wir sagen, es ist wichtig, Kranken zu helfen. Aber wir dürfen auch erwarten, dass Gott unmittelbar und direkt wirkt. Wir reden da nicht drüber, dass es diese Dimension auch heute noch gibt. Aber hier und da, auch in unserer Gemeindegeschichte hier in Grömitz, durften wir es erleben, dass kleine Wunder geschehen sind und Menschen Gesundheit geschenkt wurden, wo man sie nicht mehr erwarten, wo Menschen Gesundheit geschenkt wurde, wo man sie nicht mehr erwarten konnte. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Dreimal, das fand ich so verblüffend, haben wir für Paare gebetet, die keine Kinder bekommen konnten. Und es stellte sich unmittelbar ein. Einmal war es eine ehemalige junge Mitarbeiterin hier aus unserer Gemeinde, die jetzt nicht mehr hier ist. Und wir haben für sie gebetet. Und ich glaube, es waren tatsächlich fast 9 Monate später, kam eine wunderschöne Postkarte mit einem ganz, ganz niedlichen Kind abgebildet und eine Jubelkarte, wie glücklich dieses Elternpaar war, dass ihnen ein Kind geschenkt wurde. Wie gesagt, dreimal. Finde ich ganz spannend und interessant, weil ja in der Bibel Gottes Wille an dieser Stelle erklärt ist und er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Insofern kann man dann auch an seinen Willen appellieren und sagen, Herr, das hast du doch gesagt. Nun hilf doch diesem Paar und tu das doch auch. Und es hat sich eingestellt. Das hat uns riesig gefreut. Ein anderes Beispiel, und wie gesagt, normalerweise reden wir nicht drüber, weil wir das nicht wie die Bildzeitung als Schlagzeile, als Sensationsmeldung unter die Leute bringen wollen. Aber an dieser Stelle habe ich einfach mal den Mut, es zu sagen, weil es um das Thema geht und auch Martin Luther uns für diese Erwartung die Augen öffnen möchte. Wir haben zum Beispiel einen Krankenbesuch gemacht. Wir hatten gehört, dass bei einer Familie ein Kind ganz krank gewesen ist und einen Wasserkopf hatte. Und wir wurden auch darauf aufmerksam gemacht, die Familie braucht seelsorgerliche Unterstützung. Und ob ich nicht auch meine Gitarre mitnehmen könnte. Das Kind würde immer so begeistert sein, wenn es hier im Kindergottesdienst ist, wenn die Gitarre erklingt. Ich also dahin, haben wir eigentlich nur Lobpreislieder gesungen. Christliche Kinderlieder. Und viel später erfahre ich, dass der Operationstermin, der eigentlich schon anstand, nach diesem Singen nicht mehr nötig war. Der Wasserkopf verschwand von ganz alleine. Nur ein paar Beispiele. Ich will auch ganz ehrlich sein, wir können auch umgekehrt ganz viele negative Beispiele nennen, wo wir gebetet und gehofft und gefleht haben, wo sich keine Heilung eingestellt hat. Es ist eben kein Knopfdruck, es ist kein Automat. Aber die Wirklichkeit oder die Botschaft des christlichen Glaubens ist, wir brauchen an dieser Stelle nicht bescheiden sein. Wir dürfen die Hände falten und beten und Gott anflehen und bitten, Herr, greife du ein, schenke du Gesundheit und Heilung. Ich vergleiche dieses im Reich Gottes sein zum Beispiel mit einer Staatsbürgerschaft. Wir haben durch das Reich Gottes eine Staatsbürgerschaft im Himmel. Wir gehören zu Gott und haben sozusagen damit auch die ganze Ausstattung, alle Rechte, alle Zusagen, alle Verheißungen, die praktisch zum Himmel gehören, die gehören uns schon jetzt. Wenn ich als Deutscher nach Amerika reise, dann bleibe ich dort ein Deutscher mit den deutschen Rechten und ich kann mich an den Botschafter wenden und kann alles, was meine Rechte sozusagen beinhaltet, auch dort Anfragen bekommen und Unterstützung bekommen und so weiter. So ist es hier. Wir sind noch nicht in diesem neuen Land, aber wir sind schon mit allem ausgestattet, das wir brauchen, um Staatsbürger im Himmel zu sein. Wir dürfen eben erwarten, dass alle diese Segnungen und Verheißungen uns jetzt schon gelten. Und wenn Jesus auf Kranke zugegangen ist, dann machte er genau dies, dass er ihnen die himmlische Ausstattung zuteil werden ließ und ihnen zeigte, ihr seid jetzt Kinder Gottes, mit allem, was dazugehört, mit Haut und Haaren. Und ich will euch hineintauchen in seine Liebe, in seinen Segen, in seine Kraft. Er hat ihnen also nicht nur Mut zugesprochen, er hat sie nicht nur getröstet, er hat ihnen nicht nur gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, sondern du sollst sehen, dass Gott dir vergeben hat. Du sollst es erfahren und erleben, wie er dich liebt und wie er dich segnet und wie er für dich da sein will. Darum Ephata, tue dich auf, deine Ohren sollen hören können, deine Zunge soll wieder sprechen können und du sollst Töne hervorbringen können. Und die Menschen rundherum, als sie das sahen, staunten und sagten, und außer sich vor Staunen, heißt es im letzten Vers, und sagten, er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Er hat alles gut gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Jetzt schauen wir einmal hinein in das, was Martin Luther zu dem Thema sagt. Martin Luther bedauert diesen armen Taubstummen und sagt, dieser arme Mensch, so verletzt, dass er weder Zunge noch Ohren gebrauchen kann wie andere Leute. Das, sagt Luther, jetzt kommt die Diagnose, sind alle Schläge und Stiche des leidigen Teufels. Das war damals klipp und klar, Krankheit ist böse und hat böse Wurzeln. Krankheit ist ein Feind und Jesus ist gekommen, um diesen Feind anzugreifen und zu vertreiben. Dann sagt Luther, die Menschen aber in der Welt, die sehen das so nicht, sondern die halten Krankheit für etwas Natürliches und Normales. Vor der Welt, sagt Luther, hat es wohl den Anschein, dass jedermann meint, es seien natürliche Gebrechen. Denn die Welt kennt den Teufel nicht, dass er so mancherlei Schaden anrichtet, die Leute toll und töricht macht, ihnen alles Unglück zufügt, nicht allein am Leib, sondern auch an der Seele, dass sie vor Angst und Traurigkeit sterben und zu keiner Freude kommen können. Christen, sagt er, sehen das aber anders. Christen sehen dahinter das Böse, eine böse Kraft und Macht. Wir Christen, sagt Luther, aber sollen so darüber denken, dass all solche gesundheitlichen Fehler und Gebrechen nichts anderes als eitel Teufelsschläge sind. Der richtet solchen Jammer auf Erden an und tut Schaden, wo er nur kann. Ich glaube, das fällt uns schwer, das heute so zu sehen. Das kommt uns sehr mittelalterlich und überholt vor. Gleichwohl bin ich mal sehr stark gestolpert über eine Aussage von dem Psychologen Carl Gustav Jung. Der sagte einmal, dass die Religionen, das betrifft ja nicht nur die christliche, den christlichen Glauben, dass die Religionen mit ihren Reden von dämonischen, bösen Kräften viel näher an der Wirklichkeit der seelischen Empfindungen sind, als alle anderen medizinischen Theorien, die es gibt. Weil unsere Seele Dinge versymbolisiert. Also es kann zum Beispiel sein, ich fantasiere jetzt ein bisschen, ich bin kein Mediziner, da müsste ich mich an der Stelle auch zurückhalten, aber es kann zum Beispiel sein, dass so wie manche Menschen Angst haben vor Spinnen oder Höhenangst oder Fahrstuhlangst, dass das eben mit irgendwelchen Kindheitserfahrungen, mit Verletzungen, mit Störungen in der Kindheit zu tun hat. Und wir versymbolisieren das, unsere Seele versymbolisiert das. Angst vor Spinnen oder Angst vor Wasser, vor der Tiefe oder Angst vor Engel, weil wir eine Lebenssituation erlebt haben, wo wir uns völlig eingeengt, unterdrückt oder wie auch immer gefühlt haben. Also meine Frau zum Beispiel ist mal von einem Baum gefallen, hat sich, glaube ich, sogar den Arm gebrochen und leidet heute unter Höhenangst. Die Höhe wird dann symbolisiert oder die Spinne wird symbolisiert, weil unsere Seele dann damit besser umgehen kann. Und dahinter stehen dann tiefere Dinge. Und so sagt Carl Gustav Jung, unsere Seele empfindet eben Krankheit als einen Angriff, als einen feindlichen Angriff. Und dann kann man den Feind doch auch so benennen. Dann sind wir viel dichter am inneren Geschehen, sagt er. Das ist für mich eine Brücke hin zu dieser Wirklichkeit, die Martin Luther anspricht und die wir ja auch so in der Bibel finden. In jedem Fall kann man sagen, unser Leben ist bedroht. Und Martin Luther sagt deshalb, würde er umgekehrt eben sagen, wenn wir gesund sind, dann sollte das ganz große Dankbarkeit in uns auslösen dafür, dass wir nämlich bewahrt wurden, bewahrt sind, dass es uns nicht so geht wie diesem Taubstummen. Und er sagt, Gesundheit ist eben nichts Selbstverständliches, nichts Normales, sondern das Normale ist eigentlich eher, dass wir in einer rauen Welt leben und unser Leben gefährdet ist. Und das war in damaliger Zeit wahrscheinlich noch viel stärker, als wie es heute ist, wo wir so viele moderne Fortschritte der Medizin haben. Aber ich sagte das gerade neulich in einem Gespräch zu jemandem, ich interessiere mich immer sehr für Archäologie und für die Entwicklung, prähistorische Entwicklung des Menschen. Und wenn man sich das anhört, was es da für Funde gibt, dann haben die Menschen eigentlich bis ins Mittelalter und später immer Hungerzeiten erlebt. Ihr ganzes Leben, man kann das an den Knochen sehen, so wie an den Baumringen. Die Knochen sind gezeichnet von Hungerzeiten des Lebens. Und diese ganzen früheren Menschen waren gezeichnet von solchen Hungerperioden. Und also eine Not, ein Gefährdetsein, das wir heute so nicht mehr kennen. Heute fügen sich Menschen das Leid zu, wenn wir an die Not denken in Syrien und im Sudan. Das sind ja oft wirtschaftliche, politische Gründe, die dazu führen, dass so viel Elend entsteht. Oder Terrorismus, wo ein Mensch dem anderen Furchtbares zufügt. Medizinisch sind wir halt schon wesentlich weiter, fühlen uns da halt aufgehobener, nicht mehr vermutlich so gefährdet wie die Menschen damals. Aber Martin Luther sagt, Gesundheit ist eben nicht normal, sondern normal ist eigentlich eher, dass unser Leben gefährdet ist. Mir kam da dieses Bild in den Sinn, wir gucken immer auf uns, auf unsere irdische Existenz und vergessen manchmal, dass außerhalb dieser zarten Atmosphäre, die unsere Erde umgibt, ein kalter, unwirtlicher Raum ist. Ein gigantisches, kaltes, lebensfeindliches Universum. Und die Bibel stellt die Schöpfung als einen Ort der Bewahrung dar. Wir können hier nur leben, weil der Schöpfer uns diesen Lebensraum gegeben hat und uns darin bewahrt. Und insofern ist eben dieses Gefährdetsein, dieses Ausgesetztsein der Kälte, dem Unwirtlichen, der Todesphäre, das ist eigentlich das Normale. Und darum ist Gesundheit ein Riesenschatz, worüber wir dankbar und glücklich sein müssen, sagt Martin Luther. Und auch dankbar und glücklich sein dürfen, dass er uns nicht nur bewahrt, sondern er sagt, dass er sich sogar unseres Jammers angenommen hat, das sind jetzt alles wörtliche Luther-Zitate, und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus gesandt hat, der diesem armen Menschen, diesem Taubstummen, aber auch uns geholfen hat und uns auch gnädig behütet, dass wir nicht ebenso mit der gleichen Plage vom bösen Feinde geschädigt sind. Und dann geht Martin Luther auf diesen wunderschönen Vers ein, so endet ja die Geschichte, dass alle außer sich waren vor Staunen und sagte, er hat alles gut gemacht. Und er sagt, das ist so eine zentrale Aussage, dass wir an einen Gott glauben dürfen, der das Leben ist, der Leben schenkt und Leben erhält, der es gut mit uns meint und alles Gute von ihm kommt, gegen dieses Bedrohtsein, was uns manchmal so von außen und von der unwirklichen Umgebung aus attackiert, haben wir einen Gott, und das ist ein Fels, auf dem wir stehen dürfen, der alles gut macht und alles gut meint mit uns. Luther sagt, alle Gottes Werke aber sind gut, denn er ist gut und schafft nichts außer dem, was gut ist. Der Teufel aber ist böse. Deswegen, wo es ihm Gott erlaubt, da richtet er nichts Gutes an. Das ist wie bei einem Baum, sagt Luther, der schöne, gute Äpfel trägt. Aber wenn das Ungeziefer kommt und zersticht es, so werden die Früchte wurmig und verderben. Solches aber ist aber nicht unseres Herrn Gottes Schuld, sondern eben der Würmer und des Ungeziefers. Nein, Gott ist ein Gott des Lebens und schützt uns vor dem Feind des Lebens. Und dann geht Martin Luther auf Jesus Christus ein, der ja hier auch in dieser Heilungsgeschichte die zentrale Person ist. Und er sagt, es ist so furchtbar, was diesem Menschen, dem Taubstummen, widerfahren ist. Und es ist so furchtbar, was es noch an Elend und Krankheit und Not und Leid in dieser Welt gibt. Aber was uns dieses Ereignis der Heilung des Taubstummen deutlich machen soll, ist, dass wir in all diesem Elend und Leid einen Retter haben. Und er zitiert dann 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, wo steht, der Sohn Gottes ist dazu erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Gegen alles, was uns gefährdet, gegen alles, was uns niederdrückt, gegen alles, was uns depressiv macht, gegen alles, was uns die Hoffnung raubt, gegen alles, was uns den Lebensatem nehmen will und so weiter und so fort, gibt es einen, der möchte uns segnen, Leben schenken, als Retter in unser Leben treten. Luther sagt, ich lese es einfach mal vor, denn weil der Teufel in das Paradies deshalb gekommen ist, dass er unserem Herrn Gott sein Werk zerbreche und aus den heiligen frommen Menschen Adam und Eva ungehorsame böse Menschen machen wollte, und es gelang ihm solcher Anschlag, hat der Sohn Gottes wiederum oder dagegen nachgedacht, wie er sich an seinem Feind rächen könne. Er wird deswegen Mensch und macht all das wieder ganz und besser, was der Teufel zerbrochen hat. Er zerbricht dem Teufel auch sein gesamtes Werk, die Sünde, den Tod und die Hölle. Und wie wir hier sehen, macht er die Zunge wieder los und die Ohren auf, die er verstopft hatte. Dieses Werk auszurichten ist Christus gekommen und treibt es für und für. Das heißt, so ist er immer und immer wieder unter seinen Christen. Das sei auch heute vom Wunderzeichen und Werk unseres Herrn Christus gesagt, wodurch er sich als der Helfer der Leidenden zeigt und dass er alle Gebrechen, die der Teufel auf uns geladen hat, heilen will und uns von seiner Tyrannei freimachen will. Also Jesus ist die Alternative. Jesus ist die Quelle echten Lebens, wo wir uns hineinbegeben dürfen. Ein fantastisches Angebot. Dann sagt Martin Luther, hat aber die ganze Botschaft dieser Begebenheit noch einen zweiten Akzent. Und zwar, dass wir die geschlossenen Ohren und die gebundene Zunge, das nicht reden können, in einem geistlichen, übertragenen Sinne auf uns alle und uns selbst beziehen. Er sagt, geistlich sind wir alle taubstumm. Wir sind taub für Gottes Wirklichkeit und Gottes Worte in der Regel. So kommen wir auf die Welt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Gottes Wort hören oder gar verstehen. Und wir sind auch stumm im Blick auf den Glauben. Es sei denn, etwas in uns geschieht und der Glaube wird eine Wirklichkeit für uns. Dann fangen wir an zu loben und zu danken und zu preisen und zu jubeln und die Wirklichkeit Gottes zu verkünden. Sünder, sagt Martin Luther, können nicht hören, können Gott nicht hören. Sie haben taube Ohren. Ganz gleich, ob sie Gottes Wort hören, so können und wollen sie es dennoch nicht. So sind doch alle, die Gottes Wort nicht hören wollen, taub und stumm und in viel größerer Gefahr als dieser arme Mensch, der nun wirklich taubstumm war. Ja, und von dieser Taubheit und Stummheit möchte Gott uns heilen durch den Glauben und uns diese Wirklichkeit vermitteln, unsere Ohren öffnen, dass wir seine Worte nicht als Worte hören mit sieben Siegeln, sondern dass sie uns im Innersten erreichen. Ein kluger Mensch sagte einmal, die größte Reise, die ein Mensch tun kann, ist 30 Zentimeter lang, nämlich vom Kopf bis ins Herz. Und diese lange Reise ist für viele Menschen viel zu weit. Es bleibt alles, wenn überhaupt, hier oben hängen und erreicht nicht das Herz. Oder es geht hier rein und kommt auf der anderen Seite aus den Ohren wieder heraus. Aber dass es unser Herz erreicht, das ist das Entscheidende. Und diese geistliche Heilung, sagt Martin Luther, braucht jeder Christ. Damit das geschieht, was im Römerbrief im 10. Kapitel gesagt wird, und dieses Zitat führt Martin Luther an, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. Eine ganz wichtige Stelle für das, was einen Christen eigentlich ausmacht. Ein Christ ist jemand, der von Herzen glaubt. Das heißt, der innerste Lebenspunkt, das ist das Herz, das Tiefste in unserem Leben, in unserer Seele, wird vom Glauben, wird von Gott angesprochen und erreicht. und führt dazu, dass unser Mund sozusagen übergeht und wir voller Dank und Lobpreis sind und unser ganzes Leben auf Gott ausrichten und auch die Wirklichkeit des Glaubens weitergeben an andere Menschen, damit auch sie diesen Segen und diesen Trost erfahren. Und so, sagt Martin Luther, ist das heute immer noch. Dann fällt ihm noch etwas Interessantes auf. Das führt uns heute jetzt auch zum Abendmahl. Er sagt, warum macht Jesus bei diesem Kranken so viel Aufhebens? Er nimmt ihn beiseite von der Menge weg, er legt ihm die Finger in die Ohren, er berührt dann die Zunge des Mannes mit seinem Speichel, danach blickt er zum Himmel auf und seufzt und sagt zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Das ist ja eine richtige Zeremonie, die er hier durchführt. Warum macht er das? Warum reicht nicht ein einfaches Wort? Ich lese einmal das Luther-Zitat direkt vor. Nun müssen wir auch sehen, was der Herr mit dem besonderen Gepränge hier meint. Das Volk bringt den armen Menschen zu ihm und bittet, er wolle ihm die Hände auflegen. So geht er auf ihn zu, führt ihn beiseite vom Volk, legt ihm die Finger in die Ohren, spuckt aus, rührt seine Zunge damit. Danach sieht er auf zum Himmel und seufzt und spricht Hephata. All das ist eine besondere Gebärde, die der Herr besonders bei diesem Wunderwerk anwendet. Wir müssen verstehen, warum der Herr hier bei dieser Wundertat eine solch besondere Zeremonie und so ein Gepränge angewandt hat. Er hätte doch wohl mit einem einzigen Wort solches Werk ausrichten können. Denn wir sehen durch und durch im ganzen Evangelium, im ganzen Neuen Testament, dass ein Wort genügt, wenn er etwas haben will, und schon geschieht es. Beispiel: zum Gichtbrüchigen sagt er, steh auf und wandle, das war's, und er ist geheilt. Zu Lazarus, der gestorben war, sagt er, Lazarus, komm heraus, das war's, und Lazarus lebt. Zum Hauptmann, dessen Diener krank ist, da ist der Diener noch nicht einmal da, sagt, geh nach Hause, er ist gesund. Und bei anderen sagt er einfach nur, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Warum hier so eine Zeremonie? Und Luther sagt, das hängt damit zusammen, das ist für ihn ein Hinweis auf unsere kirchlichen Zeremonien, auf unsere kirchlichen Traditionen. Und er sagt, das sollten wir nicht verachten. Das sollten wir nicht negieren. Es braucht eine kirchliche Ordnung. Es braucht kirchliche Traditionen. Die sind für uns auch ein gewisser Schutz. Und er denkt an Leute, die sagen, ich finde Gott auch, wenn ich im Wald spazieren gehe. Oder hier bei uns, wenn ich an der Ostsee am Strand spazieren gehe. Auch, aber nicht nur. Luther sagt, wir finden Gott nur dort, wo Gott seine Ordnung aufgerichtet hat. Und die Gemeinde, die Kirche, ist eine solche Ordnung. Die Kirche ist der Leib Christi. Und darum finden wir Gott nicht und den Glauben nicht, wenn wir ihn für uns selbst suchen, als Individuen, sondern nur in der Gemeinschaft mit anderen. Und dann meistens auch eingebunden in eine gewisse Ordnung und Tradition. Die kann man sicherlich von Generation zu Generation auch mal modernisieren, aber es heißt nicht, dass wir sie ganz aufgeben und alleine unsere Wege gehen. Ein separates, privates Christentum führen, da sagt Martin Luther, das geht in die Irre. Seine Zeit war voll von Leuten, die das meinten. Die meinten, besondere persönliche Offenbarungen gehört zu haben und meinten, wie es besser geht als in der Kirche und hier und dort und dann eigene Wege gegangen sind und viel Unheil angerichtet haben. Es gibt kein privates Christsein. Der christliche Glaube ist nicht so wie ein Gang zum Buffet, wo ich mir dann aus dem Angebot alles Religiösen immer das rausnehme, was mir so gerade passt und mir dann meinen eigenen Glauben zimmer, sondern Glaube hat auch etwas Demütiges, dass ich mich hineinbegebe in die Gemeinschaft, hineinbegebe in die christliche Tradition und auch einfach mal höre und mir etwas sagen lasse, den Glauben auch als Zumutung erfahre und bereit bin, auch durchaus mal neue Schritte zu gehen, mich korrigieren zu lassen, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen zu machen. Und das schöpft man nicht aus sich selbst. Und darum lädt Luther ganz stark dazu ein, er, der ja die Reformation, eigentlich die Erneuerung der Kirche, verbunden mit einer starken Kirchenkritik ins Leben gerufen hat, aber nun nicht alle Ordnung beiseite zu werfen, sondern sich an die Gemeinde zu halten, die kirchliche Ordnung zu respektieren, auch die Wahrheit, die so eine Gemeinschaft der Kirche lebt, nicht einfach zu negieren und zu meinen, man wüsste alles besser, sondern sich dort demütig einzufügen und zu hören. Und er sagt, den Heiligen Geist bekommen wir nur so, wenn wir bereit sind, diesen demütigen Weg in der Gemeinschaft der Christen zu gehen und uns auch da bereit sind einzufügen und auch die jeweilige Ordnung. Und dann meint er als erstes das Hören auf das Wort. Bibelstudium, Bibelgespräch, Auslegung des Wortes im Gottesdienst zum Beispiel. Dieses Hören auf das Wort. Er sagt, der Heilige Geist, das Reich Gottes, der Segen Gottes wird nicht anders vermittelt als über dieses biblische Wort und nicht darüber hinaus, nicht durch Sonderlehren und durch andere tiefe Erkenntnisse, wie manche meinen und behaupten. Und eben dann auch eingebunden in kirchliche Traditionen. Und das ist das Abendmahl. Er sagt, das Wort und die Sakramente, das ist das, was Jesus geschaffen hat. So möchte er uns das Reich Gottes vermitteln. Dass das Wort uns erreicht, erst hier, dann 30 Zentimeter tiefer, unser Lebenszentrum, unser Herz erreicht. Und dass wir dann, wenn wir zum Abendmahl gehen, genauso bei der Taufe, wenn wir zum Abendmahl gehen, wissen, dass das, was mir jetzt symbolisch zugeeignet wird, dass ich Brot und Wein in mir aufnehme, dass es darum Jesus selbst geht, dass ich Jesus aufnehme. Und dass es gar nicht darauf ankommt, ob ich das fühle, sondern Jesus hat gesagt, so soll es sein. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut für euch vergossen. Du musst es nicht fühlen. Du kannst sogar Zweifel haben. Aber ich verspreche dir, wenn du zum Abendmahl gehst, wenn du nur ein bisschen Senfkornglauben hast, ich werde mich selbst an dich verschenken. Mit allem, was mich ausmacht, mit all meiner Wahrheit, mit meinem Leben. Ich möchte dich segnen mit meinem Heiligen Geist. Ich möchte dich stärken. Ich möchte dir meine Kraft vermitteln. Ich möchte dich führen, bei dir sein. Darum, sagt Martin Luther, ist das so, so wichtig, dass wir diese Dinge ganz ernst nehmen, fröhlich ernst nehmen, nicht in einem zerknirschten Ernst sein, sondern fröhlich ernst nehmen und ganz viel erwarten und Gott glauben, dass er uns begegnet in seinem Wort und in diesen geistlichen Handlungen der Taufe, des Abendmahls, der Sakramente. Am Ende seufzt ja Jesus und Martin Luther sagt, er seufzt, weil er weiß, die Menschen haben verstopfte Ohren und sie wollen das immer nicht hören, auch die Menschen in der Kirche. Und darum lädt er zum Schluss alle Hörer noch einmal ganz entschieden dazu ein, diesen Weg zu gehen, zu glauben, die Liebe Gottes zu glauben, die Nähe Jesu zu glauben, dass er uns einhüllt in seine Wirklichkeit, in sein Reich und uns beschenken zu lassen von Jesu Gegenwart. Ich lese einmal das Luther-Zitat, mit dem er seine Predigt schließt, wortwörtlich vor. Darum lasst uns dies Wunderwerk, also die Heilung des Taubstummen, wohl bedenken und beherzigen. Dem Beispiel der frommen Leute folgen, die dann sagten, Gott hat alles gut gemacht, die also um den Taubstummen herum standen. Welche den Herrn Christus hier rühmen, dass er alles wohl gemacht habe, dass die Tauben hören und die Sprachlosen reden. Solches tut er, wie gesagt, heute immer noch in der Christenheit. Mit seinem Finger und Speiche, das heißt durch die heiligen Sakramente und das äußerliche Wort, das er predigen lässt, sodass die tauben Ohren geöffnet werden und die Sprachlosen anfangen zu reden. Jetzt im Glauben, im übertragenen Sinne. Durch das und sonst durch nichts will der Heilige Geist in uns seine Wirkung tun. Das merket ja wohl und haltet euch desto fleißiger dazu. Denn das ist der nächste und gewisseste Weg, durch den unsere Ohren aufgetan und unsere Zunge gelöst und wir selig werden. Das verleihe uns unser lieber Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ja, dann singen wir jetzt zusammen das nächste Lied.